Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Umweltsünder dort draußen, die gerne mal in den Fluss pinkeln, nur um mal Steven Seagal begegnen zu können. Ich bin der Sergej und an meiner Seite der Dominik. Mal wieder, lange her.
Ja, ich bin noch völlig erholt vom Urlaub. Schön, wieder da zu sein.
Ich muss mir gerade vermeiden zu sagen, der Umweltverschmutzer, aber ich versuche immer gerade irgendwelche Bezeichnungen zu wählen, die zur heutigen Filmbesprechung passen, auch wenn sie nicht unbedingt zutreffen müssen.
Der Rossschwanzträger.
Der Rossschwanzträger. Der Poncho-Träger.
Ja, ich habe zwar keinen Poncho, aber ich würde es machen. Okay. Wenn ich einen hätte, ich würde ihn tragen.
Wenn Seagal eine Kleidungskollektion herausbringen würde, dann würdest du dir einen Mantel von ihm besorgen.
Ja, auf jeden Fall.
Ob du dich mit den Mänteln aus dem heutigen Film echt sehen lassen wollen würdest, ich weiß nicht.
Keine Ahnung, wird wohl zusammengeschlagen werden.
Aber okay. Man muss selbstbewusst sein, um das tragen zu können.
Absolut.
Man muss eine Figur sein wie Seagal, um das tragen zu können. Oder
eine Figur haben wie Seagal.
Wir steigen da eh nochmal drauf ein. Darauf kommen wir gleich. Doch vorher, du weißt, darfst ein bisschen was zum Knobeln geben. Denn wir werden heute ja unter anderem über einen Großgrundbesitzer sprechen, einen reichen Sack. Der ist ja unter anderem Teil unserer Filmbesprechung heute. Und deswegen werde ich dir zwei weitere Herren aus diesem gehobenen Milieu präsentieren. Und zwar halte dich fest, ich stelle dir vor, die beiden Herren
Don Bastiano Joao Coimbra della Coronia y Acevedo und sein Cousin Don Antonio Coimbra della Coronia y Acevedo.
Und falls dir der Name Bastiano etwas zu lang und kompliziert ist, darfst du gerne auch einfach Basti sagen, bevor du einen Knoten in der Zunge bekommst.
Okay.
Mal sehen, was es damit auf sich hat. Ich meine, ein bekannter Film mit bekannten Schauspielern.
Okay.
Sehr bekannten Schauspielern. Sehr, sehr, sehr bekannten Schauspielern.
Okay, okay.
Okay, und damit geht's jetzt ans Eingemachte. Und da darfst jetzt du auch einleiten, lieber Dominik. Das ist jetzt, wir sind doch jetzt mal wieder in deinem Herzensgebiet angelangt.
In Kentucky?
Naja, im Bereich der pferdeschwanztragenden Hühnen.
Ja, schön.
Zum ersten Mal seit der Pilotepisode dürfen wir mal wieder etwas ausgiebiger über den einen Mann sprechen, der dich bewegt.
Der one and only, der mich bewegt, das ist der einzige. Steven Seagal. Schön wieder mal über ihn zu sprechen, das ist schon lange her.
Mal jetzt ausgedehnter und ohne, dass es zu einem Off-Topic wird, dürfen wir jetzt mal wieder alles rauslassen. Nee, Moment mal, wir hatten ja Executive Decision noch gehabt, ne?
Da dürfen wir mal. Ja, stimmt. Es ist ja aber kein richtiger Seagal-Film.
Das ist kein richtiger Seagal.
Das ist so ein Pseudo-Seagal-Film eigentlich.
Aber jetzt haben wir einen, in Anführungsstrichen, richtigen. Aber das wollen wir mal klären, wie richtig er
das Seagal ist. Das müssen wir definitiv besprechen, ja.
Okay, ja, Fire Down Below, ein Titel, den ich ja, wie viele andere Seagal-Titel, oft vom Namen her kannte, lange Zeit verschmäht habe. Ich weiß noch, in meiner Seagal-Retrospektive letztes Jahr, als ich mich auf unsere Pilot-Episode vorbereitet habe, da war auch der auf meiner Liste. Ich habe es dann nicht mehr geschafft, Fire Down Below zu sehen, und dann, als die Pilot-Episode vorbei war, dachte ich mir, jetzt ist auch erstmal gut mit Seagal. Und dann versauerte der bei mir in der Watchlist wieder, bis ich vor ein paar Monaten gedacht habe, jetzt setz mir mal da weiter an. Jetzt muss mal die Filmlücken Retrospektive mal weiter hier vorangebracht werden. Und dann habe ich Fire Down Below gesehen. Und wie ich den fand, da habe ich dir ja schon vor ein bisschen angeteasert. Und jetzt werden wir es gleich hier mal besprechen. Was ist deine Geschichte mit Fire Down Below?
Das war, der kam raus 1997 und war einer der Filme, die habe ich gerade dann entdeckt, als das ist gerade meine frühe Seagal-Phase gewesen. Und ich kann mich an den großen Pub-Aufsteller erinnern, den es gab, so als quasi als Appetizer in der Videothek ab dem 15. keine Ahnung, August, September. Fire Down Below, Steven Seagal is back, und du hast das Seagal rennend mit Mark Helgenberger an der Hand und der Waffe in der Hand durch die Gegend rennen im Wald irgendwie, keine Ahnung. Und hab natürlich mit dem Video-DK gesprochen damals, wann das Ding wirklich rauskommt. Ja, dann und dann soll der hier sein. Ich, ja, wann die Verleihversion habt ihr wann? Ja, wohl einen Monat vorher oder so, keine Ahnung. Und ich, kann ich so eine Version kaufen? Und ich hab das schon mal erzählt, ich habe für den Patriot etwa 70 Franken bezahlt. Den bekam ich für ein Schnäppchen für 39 Franken damals. Die Verleih-Videokassette, übergroßes Cover, aber ich hatte den Film etwa einen Moment, Monat früher.
Das sind toll. Schon so irgendwie 40 Euro? Das ist ja ungefähr ähnlich, Franken und...
Ja, das war halt die Zeit, da hat man noch richtig gezahlt für solches Zeug und ich habe mir das alles hart erspart. Und
hart erspart, um endlich Seagal den Patrioten zu sehen. Nee, den habe ich in Vorbereitung auf den Film auch
extra der Patriot war ja wesentlich teurer, der war wesentlich teurer. Bei Down Below nur 39.
Ulala, welch ein Schnäppchen. Und war es das Geld denn wert?
Ja, ich finde schon.
Und ich nehme an, du hast diese VHS immer noch rumliegen.
Sollte meiner Mutter im Keller liegen, ja.
Ah, okay. Ja, okay, so solche Jugenderinnerungen, wo man hart dafür gespart hat, die würde ich auch ums Leben niemals hergeben. Und
zumindest die Hülle müsste ich eigentlich wirklich behalten. Ja, da auch die Kassette vielleicht.
Ja, du, die Kassette, aber das Band kannst du ja rausziehen, ne?
Ja, genau, richtig. Du musst keinen unnötigen Scheiß behalten hier.
Nee, eben, das kannst du eh nicht mehr abspielen. Du hast noch einen Videorekorder.
Nee, nicht mehr, nein.
Ich habe meinen Videorekorder vor einiger Zeit mir wieder hochgefischt, weil ich wieder ein bisschen der Nostalgie frönen wollte.
Also ich sag, bei meiner Mutter im Keller steht noch einer. Vielleicht wird der noch funktionieren, aber sonst habe ich hier keinen mehr. Ja.
Nee, läuft noch. Aber man muss schauen, heutzutage hatten ja diese ganzen Flachbildfernseher, die auch nicht mehr analoge Anschlüsse haben. Das heißt, du musst dann wirklich einen Adapter holen, der SCART zu HDMI umwandelt. Das sind kleine Aufwände, die man treiben muss. Selbes gilt auch fürs Zocken. Ich wollte mal wieder die Wii rauspacken, und weil ich ein Gamecube-Spiel spielen wollte. Und dann ging es einfach nicht, weil du konntest es nicht an den Fernseher anschließen.
Ja, scheiße, oder? Ja, das ist ein Problem.
Das sind die Probleme des kleinen Mannes im 21. Jahrhundert.
Ja, definitiv.
So, Fire Down Below, das ist jetzt ja, ich möchte mal sagen, der zweite Teil einer gedanklichen, spirituellen Trilogie von Steven Seagal. Ist das so richtig? Oder hat er in den späten 2000ern noch irgendwas gemacht, von dem ich nichts weiß, was aber in die Reihe könnte?
Nein, ich glaube, ja, nee, das passt schon. Ich sehe es auch als eine inoffizielle Trilogie an. Ich sehe das genau gleich.
Ja, es ist ja ein sogenannter... Und der Name ist wirklich ungeil, ein Öko-Thriller.
Absolut.
Ich glaube, nichts hat irgendwann noch einen guten Klang, wenn du das Öko davor setzt. Also alles, was cool ist, wird durch das Wort Öko irgendwie ein bisschen degradiert, oder?
Der Ökonom? Der Ökologe?
Der Ökologe? Ja. Das, von denen erwarte ich mir keine tollen Bettgeschichten. So, und ja, Fire Down Below ist ja quasi der zweite Teil nach Fire Down Below. Ich kann auch sagen, Fire Down oder
auf Fire Down Below Ice ist der zweite Teil nach Fire Down Below? Nee, bitte? Du meinst, Fire Down Below ist in dieser spirituellen Ökoreise nach auf Teil. Brennendem Eis.
Ja, genau.
Eine man könnte Fortsetzung sagen,
auf,
eines.
Eine Fortsetzung auf brennenden Ölfässern. So.
Aber das passt nicht zusammen. Das ist im spanischen Sprachraum wurde es effektiv quasi auf brennendem Eis 2 genannt. Also,
Tatsache,
ja. Das ist so, aber das passt schon nicht zusammen. Die Filme sind wirklich verschieden, auch von Tonalität her und alles.
Das auf jeden Fall. Das Einzige, was sie durchzieht, ist irgendwie Seagals Hang oder seine Obsession mit dem Umweltschutz. Ja, Obsession ist jetzt ein bisschen ein falsches Wort, weil ich meine, es ist ja schon eine wichtige Sache, für die er sich einsetzt. Aber wie gut es ihm geglückt ist, darauf gehen wir jetzt mal im Einzelnen ein. In Fire Down Below geht es ja darum, dass irgendein reicher, was ist er nochmal? Der Chris Christopherson, was ist eigentlich sein Markt?
Die Hanna Coal Company.
Die Kohle. Kohle, ja natürlich, die Braunkohle.
Macht Kohle mit Kohle.
Er macht Kohle mit Kohle und irgendwie hat er dabei irgendwie Giftmüll als Abfallprodukt. Ich weiß nicht, wie es beim Braunkohleabbau zu Giftmüllfässern kommt.
Das Schöne ist, bei solchen Filmen gehe ich dann bei den Absichten des Bösewichts oft keinen Zentimeter tiefer als unter die Oberfläche, ja? Weil ich dann immer weiß, wenn ich zu tief drüber nachdenke, dann wird's doof. Und was waren jetzt konkret seine Motive? Er hat irgendwie Giftmüll, die er in den alten Kohleminen von Kentucky gelagert hat. Das Gift geht ins Grundwasser und macht die Leute krank. So etwa.
Genau.
Warum er all das macht, wo der Gift, wie mit Kohle, Giftmüll, keine Ahnung, kann mir einer erklären, der mit Kohle arbeitet, keine Ahnung, ich kann es nicht.
Und da niemand in all den Jahren gesehen hat, wie Hubschrauber irgendwelche Ölfässer über die Luft transportieren, brauchten sie einen Spezialisten, nämlich, wie heißt der erste nochmal?
Frank.
Frank irgendwas.
Das ist doch Frank, oder?
Irgendein Frank, Gott habe ihn selig, er wurde beauftragt von der EPA.
Die Umweltbehörde.
Die US-Umweltbehörde, die sollte, die Environmental Pollution Association.
Agency,
egal. Ja. Ich habe gerade kurz raten wollen, weil ich jetzt nicht nachgeguckt habe. Man bin nicht brillant. Jedenfalls, der sollte der Sache auf den Grund gehen und ist, glaube ich, zugrunde gegangen. Und deswegen wurde gleich Seagal hinterhergeschickt, um dem Fall quasi, den Fall fortzusetzen, den Mord aufzuklären und letzten Endes den Job zu Ende zu bringen.
Ja, aber
du musst und all das wird quasi in den ersten 2 Minuten verhandelt.
Das ist einfach so eine Aneinanderreihe von Szenen, die auch mich auch wirklich brutal gepackt haben. Also ich muss schon sagen, dieser Frank und der Jack Taggart, gespielt von Seagal, die hatten eine ganz tiefe Freundschaft. Das waren ja Buddies. Das waren eine richtig gute, dicke Freunde. Und das spürt man auch, als Seagal ihm dann auch wirklich, mein Herz ist fast geplatzt. So süß war das. Als Frank ihm sagt, wenn ich zurückkomme, dann gehen wir zusammen fischen. Wir machen irgendwas Tolles, trinken Bier. Und dann Seagal, wie er ihm quasi, ja, das ist fast schon ein Liebe dich, was er da sagt. Ich kann es wortwörtlich zitieren. I appreciate the friendship. Means a lot to me. Okay. Das ist geil, oder? Das sieht man, Seagal hat alles, was er hatte, reingelegt, diese Freundschaft, so echt wie möglich darzustellen. Das
war Dominik im Ironiemodus.
Das ist, ey, ganz ehrlich, das ist richtig cheesy doof. Da bin ich ganz ehrlich, Seagal kann das, nicht mal das kann er kann keine Freundschaft darstellen. Ich finde das ganz tragisch. Der Mann scheint ein ganz einsamer Typ zu sein. Er kann nicht mal eine Freundschaft spielen.
Du bist einer meiner besten Freunde. Ich werde dich sehr vermissen.
Ja. Aber was zu der Verteidigung des Ganzen, naja, irgendwie, diese 2 Minuten Intro, das scheint mal eine wesentlich längere Version existiert zu haben und die wurde dann zusammengeschnitten.
Das, ja, wer weiß, wie das ausgesehen hat. Also
ja, da vielleicht schon, deswegen.
Dann, ich weiß nicht, soll ich vorgreifen? Nee, ich mach später. Ich komme später darauf zu. Gehen wir noch mal kurz weiter. Ja gut, Seagal ist dann halt eben, geht dann los. Und dann befindet er sich wo? In Kentucky.
In Jackson, Kentucky.
In den Appalachen.
Ganz ehrlich, ist das Intro mit Musik. Man sieht Seagal in diesem kleinen Flugzeug hinfliegen. Ich war von Beginn weg eigentlich im Film drin. Weil mit dieser Country-Rock-Musik im Hintergrund, mit den schönen Landschaftsaufnahmen, wurde ja einfach mal eine gute Atmosphäre geschaffen, die mich eigentlich irgendwie angezogen hat.
Da würde ich tatsächlich beipflichten. Ich glaube, das ist eine der Stärken von dem Film, ist, dass er tatsächlich es zumindest schafft, und mir fällt kein anderer Seagal-Film ein, der es schafft, so einen kleinen, in sich geschlossenen Mikrokosmos zu kreieren, der tatsächlich Authentizität versprüht. Gut, ich bin jetzt noch nie in Kentucky gewesen und ich weiß nicht, ob die Leute dort tatsächlich in genau diesem Südländer-Akzent sprechen. Kentucky ist ja eher eines der nördlicheren Südstaaten. Aber möchte ich jetzt nicht bewerten. Und ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Country-Musik. Also wenn die in Filmen gespielt wird, neige ich dazu, eher mit den Augen zu rollen. Aber ich möchte das auch nicht kritisieren, weil das ist jetzt eine eher subjektive Ansicht. Und ich erkenne dann an, dass der Einsatz dieser Musik in dem Fall Sinn macht und wirklich auch diese ländliche Atmosphäre unterstreicht und eigentlich gut reinpasst. Und da wären wir, glaube ich, auch beim kleinen Fun-Fact. Ich glaube, es wurden auch einige Country-Musiker hier gecastet, die da mitspielen. Und Seagal wollte, glaube ich, sogar verzweifelt in die Band kommen, kann es sein? Irgendwas war da.
Er wollte eine Band engagieren, habe ich gedacht, aber hat es nicht geschafft. Bin ich jetzt nicht genau informiert. Aber hat es eben geschafft, selbst zu spielen auf dem Soundtrack und auch im Film.
Immerhin, was gekürt wurde als schlechtester Movie-Song oder sowas.
Ja, und hier müssen wir gleich mal sagen, hier, dieser Film hat, glaube ich, war zumindest nominiert für diverse Razzie Awards. Und ich bin da nicht hundertprozentig einverstanden. Eigentlich gar nicht.
Gar, ja gut, die werden immer pro Jahr ausgehändigt und man muss immer schauen, was war da jetzt so das Schlechteste im Jahr. Und ich werde, wenn man guckt, wird man sehr, sehr viel wirklich echten Müll finden. Die Sache ist nur, Hollywood interessiert sich gar nicht erst für Asylum-Filme oder was auch immer in der Zeit dort gedreht worden wäre. Also man schaut dann schon auf die Hollywood-Ebene, wo eben Hollywood-Gelder geflossen sind und dort wird eben gewertet. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt es 1997 katastrophal Schlechtes gab. Aber ich sag mal, bei der Film, ich sag mal, der hat jetzt seine Wertung, die er hat, den Ruf, den er hat, jetzt nicht völlig unverdient. Ich komme auf die Punkte auch noch zu sprechen, aber bleiben wir doch erstmal bei den positiven Dingen.
Also, wir müssen sagen, der Film hat ein Budget von 60 Millionen gehabt.
Das
ist schon amtlich.
Darf man durchaus sehen, er sieht doch wertig aus.
Hoch, ja.
Das möchte man ihm nicht nehmen. Und ich möchte sogar sagen, selbst der Nachfolgerfilm, der meiner Meinung nach noch schlechter ist, The Patriot, sieht noch besser aus.
Ja, ich gebe dir sogar recht, aber da hat nämlich auch der Regisseur war, und das hat man gemerkt, war ein Kameramann von der mit dem Wolf tanzt, glaube ich, Dean Semler. Und der konnte Landschaften. Der wusste ganz genau, wie so ein Werk auszusehen hat. Und der Regisseur hier, der Felix, wie heißt er noch gleich, Feliz Enrique Alcala, das Philipp. Ist halt eher ein Serienmensch, ja. Der hat hier einfach für mich ein wertiges Werk abgeliefert. Optisch immer noch sehr ansprechend, aber ich glaube, der kam schon an seine Grenzen. Auch bei diversen Action-Szenen hat er seine Grenzen erreicht.
Oh, schön, dass du es sagst. Ich dachte, ich muss wieder der Böse sein, der
jetzt da rummosert. Ich sag's schon selbst, in die Kampfszenen, die es im Film gibt, sind für mich immer noch wesentlich besser als die ganze Scheiße in Taken 2 und 3 oder den Transformers 3.
Ich habe Ausschnitte aus Taken 3 gesehen, also die Schnittfrequenz ist da sehr hoch.
Ja, brutal. Das hast du hast hier auch eine höhere Schnittfrequenz. Du siehst aber Seagal, er macht seinen Scheiß noch selbst, das ist das Wichtigste. Er ist noch voll bei der Sache, er war auch besser in Form als ein Jahr zuvor bei Glimmerman.
Ja, hat er sich...
Glimmerman hat ein schönes Ränzchen gehabt, du.
Eieiei.
Hier hat er es zumindest gut kaschiert, aber er hat auch ein Gesicht, er hat einfach wie ein normaler Mensch ausgesehen, mit Rossschwanz.
So normal, wie ein Seagal eben aussehen kann.
Ne? Genau, also, in etwa so, genau. Und ich meine, das eigentlich stimmt bei dem Film sehr vieles. Und das ist für mich schwer zu verstehen und auf einen Teil auch nicht, warum der Film so völlig ignoriert wird oder verrissen wird oder sonst was, denn seine IMDb-Bewertung ist 5,1, Moviepilot auch übrigens, und der wird einfach permanent ignoriert. Und ich glaube, das liegt halt wirklich nur an der Figur des Steven Seagal, nicht an der Filmfigur, ich glaube wirklich an ihm.
Da möchte ich einhaken, ich glaube, es liegt doch schon an mehr. Und ich glaube, ich behaupte mal ganz frech, ich glaube, das ist ein Gerücht oder ein Mythos, dass Filme grundsätzlich mit Seagal schlechter bewertet werden.
Das ist ganz sicher nicht.
Ich habe da mal ein bisschen versucht, mal zu vergleichen mit Kollegenwerken von Van Damme und Co. Die sind die besten Filme von Van Damme sind auch nicht viel besser bewertet, was IMDb angeht. Ja, also keine Ahnung, das Cyborg ist nicht gut bewertet. Bloodsport geht noch, aber das ist auch bei den moderneren Plattformen, wie zum Beispiel Letterboxd und Co., die jetzt also nicht schon 20 Jahre alt sind, da merkt man, dass die sich nicht viel nehmen, also was Van Damme, Dolph Lundgren oder Seagal-Filme angeht. Ich habe das mal extra mal nachgeguckt, habe mir eine Liste geführt und wollte mal wirklich mal dem auf den Grund gehen. Also wenn überhaupt, minimal, aber ich glaube, es ist nicht so, dass wirklich ein Film, der an sich irgendwie eine 8 wäre, einfach nur Seagal wegen als 4 von 10 bewertet wird. Aber das können wir mal zu einem Sonderthema machen. Aber speziell bei Fire Down Below möchte ich sagen, nee, also ich finde, der macht vieles nicht so richtig. Und trotzdem, er hat trotzdem gute Momente, weshalb ich den Film doch besser empfunden habe, als ich erwartet hätte. Aber auf die Kritikpunkte werde ich gleich mal eingehen. Und dann wird sich zeigen, dass die 5,1 schon gar nicht so verkehrt sind. wenn wir schon bei den Kampfszenen waren, der Schnitt allein ist es jetzt nicht, von der Schnittfrequenz geht gerade noch, auch wenn man trotzdem merkt, im Vergleich zu den allerersten Filmen, wo du wirklich in einer kompletten Aufnahme schnittlos gesehen hast, wie Seagal zur Seite weicht und jemanden umhaut und du siehst auch, wie die Person umfällt. Und hier wird schon in diesem ersten tollen Kampf am Baumarkt, sage ich mal, wo er sein Lieferwagen da hat und da sein Stäbchen rausholt oder diesen langen Balken. Auch da wird schon bei jedem Schritt, den er zur Seite macht, wenn er diesen Balken hebt und damit zuschlägt, jedes Mal gibt's dazwischen einen Schnitt, was das Ganze schon ein bisschen unschön macht. Und aber noch viel schlimmer ist eigentlich die Tatsache, wenn du diesen Kampfszene anguckst, es gibt ja so die eine recht hübsche Szene, wo die Kamera sehr tief gesetzt ist und er gerade einem der Schergen die Beine wegfegt mit dem Balken und er gerade in Zeitlupe auf den Boden fällt. Wenn du genau hinsiehst, siehst du im Hintergrund, dass alle anderen Schergen gerade sich irgendwie schmerzenringend am Boden liegen. Alle liegen, als ob sie schon weggehauen worden sind. Das Problem ist, eine Szene später siehst du, wie alle vor ihm stehen, als ob sie noch nicht erwischt worden wären, und wären sie noch nicht. Sie sind ja noch nicht angegriffen worden von Seagal. Der erste, den Seagal angegriffen hat, war der Typ, der den Beine gestellt hat. Du siehst aber, wie alle am Boden liegen. Schnitt, plötzlich stehen alle vor ihm da, weil sie eben noch nicht angegriffen worden sind, und versuchen ihm eine zu kleben. Und das ist natürlich für mich eine höchst schlampige Form der Inszenierung.
Aber da müssen wir auch noch mal sagen, eben, ich sage ja, der Regisseur hat zuvor gemacht Dinger wie Earth 2, NIPD Blue, Lois Clark hat er gemacht, ein paar Folgen, Homefront. Der hat noch keine Action-Erfahrung gesammelt in dem Sinne. Also da müssen wir schon mal sagen, der hat nicht so ganz gewusst, was er da vielleicht
ja, genau das, macht. Das kann man auch mal ganz wertfrei sagen, er wusste nicht, was er da tut, entsprechend sieht es halt aus.
Nicht, da konnte die Action nicht so richtig gut inszenieren, aber trotzdem, ich habe so viel Action-Scheiße gesehen. Und da ist halt schon Fire Down Below im oberen Drittel der wertigeren Action-Szenen. Auch wenn die nicht so gut gefilmt wurden. Aber glaub mir, ich habe da noch ganz anderes gesehen.
Ich habe auch Schlimmes gesehen. Ich weiß, das ist verhältnismäßig. Im Verhältnis ist es halt noch
gut. Schau dir Expendables 3 an.
Ja.
Da erkennst du ja nichts. Das ist nur ein Riesengewackel. Da siehst du nichts. Und hier siehst du immerhin noch ganz genau, was passiert. Du kannst Dinge nachvollziehen. Du weißt aber ganz genau, dass wenn das egal, hier bist du mit dem Stock irgendwann einen von unten
Stock eben,
von unten
eben. Also
geschwungen. Das hat mit der Sequenz ein paar Millisekunden zuvor nicht gepasst. Das ist extrem aufgefallen. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Aber da wurde wohl einfach vom nicht der Wert auf diese Szenen gelegt, leider. Mhm. Die hätten sein müssen. Und trotzdem habe ich das zur Kenntnis genommen und für grüner Haken dahinter immer noch für gut befunden.
Ach so. Nee, für mich hat's ja nicht ganz gereicht für gut. Also ich habe dann schon
eher die
Schlampigkeit gesehen.
Das ist nicht Kickbox-Endkampf.
Das ist nicht, der hat mir die Zeitlupe und die nackte Haut gefehlt. ich habe es im Kickbox-Podcast gesagt, das ist keine gute Choreografie, aber in dem Fall schafft man es, das zu übertünchen mit eben den Qualitäten, die ein Van Damme hat. In dem Fall ist es halt ein bisschen, rauer, aber nicht überstilisiert, aber dann eben fallen dann die Schwächen noch umso mehr auf, weil man da eben sie nicht kaschiert hat. Aber ich gebe dir, dass ich zumindest die Übersicht nicht flöten gegangen ist. Ich habe auch immer verstanden, was genau gemacht wurde, auch wenn ein bisschen zu viel geschnitten wurde und man es sich eben ein bisschen zu bequem gemacht hat, zumal man ja weiß, dass es in früheren Seagal-Kämpfen es deutlich schöner noch anzusehen war. Aber sei es drum, ähnlich, aber gehen wir doch mal weiter. Also es gibt auch viele Konfrontationen, wo Seagal gerne mal eine Pistole vors Gesicht gehalten wird und er kann natürlich immer sich da rauswinden. Das ist jetzt ein klassisches Actionfilm-Trope, das hast du in vielen anderen Filmen, bei vielen anderen Actionhelden gesehen. Das Problem ist nur, in den meisten Fällen passiert das einmal. Jetzt in Fire Down Below passiert das nicht nur einmal. Du hast auch am Ende hast nochmal eine exakt gleiche Szene.
Stimmt.
Seagal ist in dieser Höhle, wird wieder umzingelt von Leuten. Einer hält ihm eine Schrotflinte vors Gesicht und auch da, Seagal weiß ich mal wieder zu behelfen, indem er einfach schnell genug die Schrotflinte zur Seite fegt und dann alle um sich herum niedermetzelt.
Ja klar, also, er kann aber auch eine Kobra in der Luft fangen.
Er kann auch eine Kobra in der Luft fangen, ja. Also ich sage mal, wie gesagt, man kann gerne diese Superfähigkeiten zeigen. Mein Problem ist nur, wenn man irgendwie dasselbe Manöver innerhalb eines Filmes wiederholt, dann werfe ich dem Film schon ein bisschen Einfallslosigkeit vor.
Ja, aber ganz ehrlich, Sergei, bei allen Turnierfilmen, die du schon gesehen hast, wie oft werden da Kicks wiederholt und die lächerlichsten Abwehren aller Zeiten und come on. Also müssen wir ehrlich sein. Da müssen wir jetzt mal, wenn wir solche Dinge dann gutheißen, weil es ja die geilen Muskeln von irgendjemandem zeigt, dann müssen wir auch damit leben, dass das egal, ne, jemand einfach Probleme mit dem
Tropfen kann, also, auch schnell. Ja, ich darf dich gleich mal hier unterbrechen. Also erstens, ich bin gar nicht mal so der große Turnier-Fan, wie für den du mich hältst. Ich habe gar nicht mal so viel Turnierfilme gesehen. Zweitens, beim guten Turnierfilm werden eben nicht Kicks wiederholt. Und also bei Bloodsport zum Beispiel sehe ich nicht, dass Kicks wiederholt werden. Wo ich sehe, zum Beispiel bei den Undisputed-Filmen 3 und 4, da wurde tatsächlich ständig von Scott Adkins derselbe Kick mehrfach im Film mehr wiederholt. Und das fand ich scheiße. Und entsprechend ist das für mich, finde ich es auch nicht geil.
An dieser Stelle, lieben Gruß an den Alex vom CineSwiss-Podcast. Ich habe ihm Cast, Undisputed 2 empfohlen.
Ach, das ist mir gerade weg.
Und er findet ihn einfach scheiße. Liebe Grüße trotzdem.
Nochmal, du warst bei mir kurz weg.
Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz den Alex von CineSwiss Podcast grüßen. Ich habe ihm Undisputed 2 empfohlen und er findet ihn und die Kampfszenen richtig schlecht.
Tja, das soll auch vorkommen, aber ich habe jetzt, aber beim zweiten fand ich es noch gut. Wie gesagt, beim dritten hat es angefangen, wo ich merke, ey, dieser Triple Kick in Zeitlupe, der wird in dem Film, glaube ich, 3-4 Mal gebracht. Also wenn in Undisputed 3 du einen spektakulär von Scott Adkins ausgeführten Dreifachkick in Zeitlupe präsentiert bekommst, finde ich das zwar cool, wenn er aber ständig gemacht wird und der wurde im Film wirklich 3-4-5 Mal gezeigt, dann finde ich das auch extrem ätzend und nervig und entsprechend rangiert so ein Film für mich nicht in der ganz obersten Liga der besten Martial-Arts-Filme. Und so ähnlich sehe ich es dann auch bei den Fire Down Below, wenn dir immer dieselbe Lösung präsentiert wird, aus einer Gefahrensituation rauszukommen. Ach, Segar wird umzingelt, jemand hätte eine Pistole vors Gesicht, ja okay, ich fuchtel die Pistole weg und hab mich da aus dem Manöver gerettet. Einmal kannst du es machen, aber nicht mehrfach innerhalb eines Filmes. Das ist schon ein bisschen faul. Und dass am Ende aus der Höhle einfach problemlos rauskommt, alles stürzt ein, aber gut, dass es da einen zweiten Ausgang gibt. Das ist halt alles ein bisschen faul und einfallslos zurechtgeschrieben.
Ja, also was man sagen muss, Seagal ist halt schon auch wieder mal der Übercharakter. Das will wieder ich mal, gar ja. nicht wegdiskutieren, ganz klar. Aber was auch ist, das sind Kritikpunkte, die kann ich annehmen, aber sie stören mich in keiner Art und Weise, denn ich kenne Seagal-Filme gut genug und keine Ahnung, ich konnte damit immer gut umgehen. Es amüsiert mich vielleicht, aber es stört mich jetzt überhaupt nicht. Es ist ja kein Martial-Arts-Film, den ich mir anschaue. Es ist ja wirklich immer noch ein Art Thriller. Es ist ja kein typischer Martial-Arts-Film. Könnte ja auch ein Bruce Willis sein, der das gespielt hätte, der ja die Rolle ursprünglich angeboten bekam.
Ach was, das wusste ich nicht.
Das war ursprünglich ein Bruce Willis-Film. Also die Idee zumindest. Er hat es aber nicht machen wollen. Und so wurde dann das Buch, Drehbuch quasi zum Seagal-Film umgeschrieben. Mit Willis wäre das anders gewesen.
Aber Moment, es war von vornherein als Öko-Thriller, als Umweltschutzfilm gedacht?
Ja gut, wir labeln das jetzt halt so. Aber ich weiß einfach nur, dass Bruce Willis, er hat die Rolle abgelehnt. Und als Seagal an Bord gekommen ist, hatten halt den Film entsprechend abgeändert, dass halt all 15 Minuten eine Schlägerei stattfindet, wie es halt Seagal typisch halt so ist, oder? Mit Willis wären diese Szenen wohl anders gewesen.
Ja, genau. Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen, ne?
Ja, die Seagal-Manierismen, die gibt's halt einfach. Du weißt, du hast einen guten Seagal-Film, wenn er all 10, 15 Minuten eine Schlägerei hat, ein paar Knochen bricht, das Ponytail hin und her wappt
Ja, aber dabei passiert es in dem Film gar nicht mal so oft, die Schlägereien. Aber ich möchte jetzt mal drauf eingehen. Also obwohl ich jetzt die Kampfszenen kritisiert habe, dass die sind aus meiner Sicht eben nicht gut gefilmt und auch nicht gut geschrieben. Aber ich muss sagen, trotzdem, ich sehe es wie du. Ich vergesse ein Stück weit, dass der Film Actionfilm sein will. Und ich sehe dann nur die Thriller-Komponente. Und ich muss sagen, das ist ein Film, wo mir tatsächlich Seagal in seiner Rolle tatsächlich sehr gut gefallen hat und ich eben diesen Badass vom EPA, den habe ich tatsächlich sehr gern bei seiner Investigation zugesehen. Ja. Und ich mochte tatsächlich die Konfrontation mit ihm und den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Rednecks. Ist das eine vernünftige Bezeichnung?
Oder wie nennt man? Ich hab die Goons aufgeschrieben.
Ich suche nach der richtigen Bezeichnung für so, ich sag mal, einfältige, reaktionäre, bisschen
Republikaner.
Einheimische Republikaner.
AfDler, keine Ahnung.
AfDler, okay. Ich denke mal zu dem Wort Redneck, vielleicht ist es auch gar nicht okay. Aber genau, die Schergen halt, die Lumpen. So, und ich mochte tatsächlich einfach diese platten Begegnungen, dass die ihn nicht so richtig hier da haben wollen, ihn versuchen so einzuschüchtern und der Segala sich mit sich machen lässt. Es ist nichts Neues, aber es ist eigentlich schon was Neues, dass Segal in so ein ganz neues Areal kommt, wo er irgendwie der Außenseiter ist. Oder? Gab's das vorher schon, dass Segal in irgendein ganz neues, in eine ganz neue Umgebung irgendwie kommt?
Nicht in den ersten 7, 6 Filmen, nicht, nein,
das ist, ja, genau, das ist neu. Deswegen war es da so das erste Mal und ich habe das irgendwie tatsächlich, diese Konfrontation habe ich durchaus irgendwie launig entgegengenommen und du mochtest dann auch, dass Segal den entsprechend Paroli geboten hat. Und dann war mir die Inszenierung tatsächlich so, auch wenn ich ein bisschen mit den Augen gerollt habe, war es mir dann letztlich dann auch ein bisschen egal. Und so habe ich das durchaus als launig empfunden. So speziell irgendwie die Begegnung mit diesem jungen, reichen Sohn, der die ganze Zeit immer wieder zu seinem Vater zurückrennt und sagt, ey, der macht Probleme, ey, der versaut uns hier das ganze Geschäft. Auch das habe ich durchaus gut konsumieren können. Das hat durchaus Spaß gemacht. Wo es dann problematischer wird, ist dann wiederum, dass sich der Film, und das ist auch Hauptproblem von dem Film, ist die inhaltliche Struktur, dass der Film jetzt hier noch so einen Subplot um die Ohren haut, um diese Dame in der Kirche, die das ganze Dorf oder die ganze Gemeinde meidet, weil ihr irgendwie eine Schreckenstat anlastet.
Ja, und ich glaube, jetzt genau hier kommt der Punkt, wo man merken könnte, dass es mal eher ein Bruce Willis-Film gewesen ist zuvor. Ja.
Das hätte vielleicht auch mal ein Mel Gibson-Film sein können.
Ja, ich denke, diese Subplot, der war schon vorher da, aber die haben halt noch ein bisschen einen verstärkten Action-Plot reinpacken müssen, mehr Action, dann hast du weniger Zeit, um diese Komponente richtig zu behandeln und deswegen wirkte es vielleicht ein bisschen überladen, dass dann plötzlich diese ganze Sache mit dem Bruder noch dazu kommt, das ist vielleicht noch ein Ticken zu viel, aber wegen den geilen Darstellern hat es mich in keiner Weise gestört.
Ja, ich würde mal sagen, man merkt zumindest daran, dass der Film nicht auf Segal zugeschnitten war, denn hier ist es ja auch so das erste Mal so, dass Segal ja wirklich den Titel nach wirklich Fire Down Below ein Brenn in der Hose hat.
Was heißt das eigentlich genau?
Ich sag dem Filmtitel nach, Feuer unten in der Hose.
Feuer weit unten, oder? Down below, weiter unten.
Feuer etwas unten drüber. Wir können ja mal kurz fragen, was Google sagen würde. Pass auf, wir machen sie Google Translator.
Also ich sag dir was, wenn wir in der Kantine indische Wochen hatten, da haben ganz viele Fire Down Below, das sag ich dir, du.
Pass auf, jetzt gebe ich immer ein. Fire Down Below. Unten Feuer, so.
Unten Feuer. Unten Feuer, das ist...
Ich habe jetzt noch irgendwas Kreativeres gehofft, aber gut, manchmal wird man... Manchmal ist die Realität doch die naheliegendste.
Aber jetzt muss ich schon mal kurz was sagen. Der Film lebt ganz ehrlich von der Atmosphäre. Die Atmosphäre wird gemacht von den Landschaften, der Musik und halt den Nebendarstellern. Wären die nicht gewesen, wäre der Film langweilig. Müssen wir ganz klar
sagen. Das sage ich dir auch, ja. Ich habe ja schon vorausgeschickt, die Atmosphäre hat funktioniert, auch dank der Musik, auch wenn sie nicht mein Fall ist, aber sie funktioniert, tut ihren Zweck. Und diese wohlige Aura hat tatsächlich irgendwie eine gewisse Filmqualität dem Film gegeben, weil es eben so eine authentische kleine Gemeinde ist. Ja. Aber ja, nochmal um kurz auf diesen Subplot zurückzukommen, man merkt es daran, dass der Film ursprünglich nicht auf Segal zugeschnitten war, eben weil Segal zum ersten Mal so versucht, sich quasi einer Love Interest so anzubiedern. Also zum ersten Mal hast du ja wirklich, dass Segal langfristig versucht, irgendwie immer wieder ein bisschen zu flirten und irgendwie bei einer Frau zu punkten. Das hattest du vorher echt gar nicht. Und ich muss sagen, also ich habe da zumindest Schlechteres gesehen, auch wenn mir gar nichts einfällt.
Aber brutal. Also was Segal danach, später, also 10 Jahre später im B-Sektor mit jungen Asiatinnen gemacht hat, das willst du nicht wissen. Das war hier mit der Mark Helgenberger, mit der Sarah Kellogg, völlig okay. Es war sogar so weit okay, dass ich es ihm abgekauft habe. Und ich will jetzt aber nicht sagen, der Schauspieler, er hat hier einfach mal Spaß gehabt. Ich glaube, der Segal hat bei dieser Produktion so viel Spaß gehabt wie noch nie zuvor.
Er hat versucht, er hat versucht, ein bisschen Charme verspüren zu lassen. Und wie gesagt, ich bleib ja bei der Behauptung, dass Seagal eigentlich mit niemandem gut harmoniert. Also ja. ich habe noch mit keinem Co-Darsteller, sei es ein Partner oder meine Love Interest, wirklich Chemie versprüht. Aber ich sag nur, auf diesem unteren Level, wo man nicht viel zu erwarten braucht, finde ich, hat das in dem Film eigentlich, es war nicht so scheiße wie erwartet, wie man hätte meinen können. Also es hat für mich schon einigermaßen funktioniert. Es war nur leider nicht spannend genug, sodass sich dieser Subplot wirklich legitimiert als sinnvolle oder als wirklich essentieller Bestandteil des Gesamtplots. Und deswegen sagen ja einige Kritiker, dass genau da irgendwie der Film irgendwie ein bisschen an Fahrt verliert oder ein bisschen sich ziehen würde. Für mich ging's, also ich habe mich schon mal schlimmer gelangweilt.
Ich fand's ja auch toll, also spannend, wie Jack Taggart Seagal sich hier in dieser Community versucht einzubringen. Da siehst du ihn beim Sägen eines Stückes Holz, oder?
auch ein wichtiger Punkt, nur mal ein kurzer Vergleich zu The Patriot, den ich ja auch extra für den Film nochmal nachgeholt habe. Weil der Patriot ist für mich ein Film, der mehr als jeder andere Seagal-Film wirklich Seagals schauspielerische Schwächen offenlegt und preisgibt.
Ja.
Also ich sag mal, wenn Seagal ein Brett schneidet, Brett sägt, das kaufe ich ihm noch ab. Aber wenn Seagal sich am PC hockt, eine schlaue Brille aufsetzt und dann versucht, das Coronavirus zu beseitigen, dann kaufe ich dir das halt gar nicht ab. So.
Nicht?
Komisch. Nee. So, und also wie gesagt, die Stärke des Films ist, dass der Film tatsächlich, jetzt wo ich noch erfahren habe, dass er ursprünglich für jemand anders gedacht war, dass er trotzdem die Stärken eines Seagals sehr gut zu nutzen weiß und sodass Seagal sich in dem Film wirklich sehr gut und authentisch anfühlt. Ja. Im Vergleich zu einem Patriot, wo ich finde, dass das Seagal überhaupt nicht in diesen Film reingepasst hat.
Ich hinterfrage gerade sogar, ob all diese Schauspieler für den Film unterschrieben haben, als es noch hieß, Bruce Willis ist der Hauptdarsteller. Oder, denn ich habe das Gefühl, die hätten nicht mit Seagal gedreht zwingend. Christopherson hätte, keine Frage. Ahnung, aber das ist ein ganz bekanntes Gesicht in Hollywood, ja? Auch als Musiker ganz bekannt, hat jetzt, glaube ich, auch Probleme mit Demenz, meinte ich, er war vor ein paar Jahren noch, hat in Basel gespielt, ich war leider nicht da. Stephen Lang ist schon ein Name, den darf man nicht unterschätzen, die Mark Heggelberger, ganz bekannt, später aus CSI. Und natürlich mein ganz großer Favorit, habe ich schon ein paar Mal im Podcast in anderen Episoden genannt, Harry Dean Stanton. Hast du ihn erkannt?
Nein.
Natürlich nicht.
Also der ist für mich auch kein Name und auch kein Gesicht.
Ja, ist natürlich für den Sergei ist der Harry Dean Stanton natürlich kein Name. weißt du noch, als wir Red Dawn besprochen haben?
Ah ja, da sagt mir jetzt der Name wieder was.
Avenge Me, Sons.
Ach, der Vater war das.
Der Vater, und der war hier der alte Cotton, der alte Mann, der zusammengeschlagen wurde, der da bisschen einfältig rüberkam, das aber gar nicht ist.
Ach so, wo dann die Lumpen schon irgendwo hinterm Haus gewartet haben, bis egal weg ist.
Das ist ein ganz, ganz feiner Darsteller gewesen. Und ich an dieser Stelle empfehle ich nochmals seinen Film Lucky aus dem Jahr 2017. Den hat er gedreht mit dem hohen Alter von 91 Jahren, Hauptrolle. Das ist einfach auf ihm zurechtgeschriebene Geschichte über einen merkwürdigen alten Mann. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich glaube sogar, seine Schildkröte läuft noch weg. Und er hat halt einfach mit keinem so eine richtige Connection mehr. Und ja, einfach, ey, bitte schaut euch mal Lucky an. Das ist kein Actionfilm, das ist ein richtiger Filmfilm. Anschauen, das war ein ganz, ganz geiler Darsteller. 205 Acting Credits. Ist mit, war er 91, als er gestorben ist? Ja. Ja, ist im Jahr vom Erscheinen des Lucky ist er gestorben. Ganz großer Mann. Und dass der sich für einen Seagal-Film hergibt, einfach so, hätte ich, ganz ehrlich, ja, vielleicht weil er Rechnungen bezahlen muss, ja, er war aber auch ein Jahr später in Fear and Loathing in Las Vegas. Also, weißt du, das ist schon, The Green Mile war auch dabei übrigens. Also das ist schon ein großer Mann gewesen.
Also ein großer Nebendarsteller, den man...
Ein großer Nebendarsteller, der viel zu kurz gekommen ist. Und eben, du kennst ihn nicht. Und ich muss das ändern, du musst den Mann kennenlernen. Harry Dean Stanton. Ein ganz toller Typ gewesen, glaube ich.
Stephen Lang, der ist ja, den kenne ich hauptsächlich als der, in Anführungsstrichen, Bösewicht aus Avatar. Aber den kennt man auch noch aus früheren Rollen in den 90ern. Moment, was waren da noch dabei?
Tombstone war mit dabei damals. hat in, vor ein paar Jahren in diesem, ach was, dieser Film mit, wo ein paar Jugendliche bei einem Blinden einbrechen, das war doch
ja, der. Ja, Don't Breathe.
Don't Breathe, ganz, ganz, ganz geile Rolle von ihm. Und wo war der noch dabei? Puh. Genau, Public Enemies war auch noch dabei. Ah, Detox mit Stallone hat er auch noch gemacht, stimmt.
Auf die harte Tour? Auf die harte Tour. Auf jeden Fall Stephen Lang, gut. Und Kris Kristofferson, ich überlege gerade, das Gesicht kenne ich. Ich meine, wie kann man das vergessen? Das sind ja gefühlt Augen, Nase und Mund alle an demselben Punkt.
So kann man ein Gesicht auch beschreiben, oder?
So kann man das Gesicht auch beschreiben, ja.
Nee, er war Kris Kristofferson aus dem Kultfilm Convoy natürlich noch brutal bekannt. Hat später den Whistler gespielt in Blade und also.
Da ist einiges zugegen. Und dann haben wir eben noch Seagal, der.
der hier, aber Seagal ist hier einfach. Er ist kein störender Faktor, weil halt die anderen Darsteller so gut sind. Wäre er als Hauptdarsteller im Mittelpunkt des Geschehens, hätte man irgendwelche No-Names drunter gepackt, dann wäre das nichts Sehenswertes gewesen, nehme ich an.
Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schäbiger geworden. Aber so, ja, wie gesagt, mir haben eigentlich alle Begegnungen mit den Charakteren, alle Konfrontationen eigentlich ganz gut gefallen. Speziell irgendwie, besonders gut hat mir gefallen, die Szene, in der Seagal oder Jack Taggart erneut von den Polizisten konfrontiert wurde und dazu langsam so ein bisschen die Fassade bröckelte, dass er so ein bisschen enttarnt wurde und wo dann Klartext gesprochen wurde, ey, du weißt, wer ich bin und du weißt, was ich kann, du weißt, was ich hier jetzt anrichten kann, wenn ich nur will. Und das fand ich durchaus eine spannende Szene, die sich so langsam aufgebaut hat. Gut, am Ende hat er irgendwie Polizisten verkloppt, wodurch er eigentlich erst recht jetzt hätte abgeführt werden können. Aber sei an der Stelle mal egal. Aber hat mir tatsächlich gut die Ansprache von Seagal gut gefallen. Und vor allem die in der Kirche, wo er dann wirklich nochmal groß auf das Gewissen appelliert hat oder an jedem ins Gewissen geredet hat von den Bösen, die da rumgesessen sind, fand ich auf jeden Fall besser als seine Ansprache ganz am Schluss von auf brennendem Eis. Das war halt nur noch irgendwie zum Schluss irgendwie schnell hinterhergeworfen. Aber in dem Fall, in Fire Down Below, war das eine Ansprache, die mitten im Film war und so ein bisschen auch bisschen Story getrieben war. Und da finde ich, hat Seagal das gut miteinander vermischt. Irgendwie einerseits seine Umwelt-Message unterzubringen, andererseits irgendwie die Bösen ein bisschen aus der Reserve zu locken innerhalb dieser Kirche. Das fand ich durchaus eine gute Szene. In etwa hätte ich mir genauso Seagal auch mal gerne als Redner im Bundestag vorgestellt, wo man ein bisschen
Kartik spricht. Aber mir gefiel auch diese Beziehung zu dieser Sarah, der Seagal mal nicht so gewirkt hat, als wäre er einfach nur ein notgeiler Typ, der eine 20-Jährige sucht. Mark Helgenberger war da auch schon etwa 40 plus. Sie war nicht mehr das junge Küken, sie war einfach diese verstoßene, einsame Frau und Seagal hat sich hier angenommen. Das war wirklich das einzige Mal, dass so eine Seagal-Beziehung für mich nicht irgendwie sich cringy angefühlt hat, weißt du?
Eben. Also wenn ich daran denke, wie am Ende diese Erika da in Alarmstufe Rot küsst, ich habe mich so gekräuselt vor Scham.
Ja, ja, nein, völlig. Um die Beziehung zu seiner Frau in Glimmerman, bei der er einen Dialog hat und völlig distanziert weg von ihr steht, das konnte man auch nicht ernst nehmen. Hier war es einfach völlig okay, es wirkt alles natürlich und es war sogar sehr schön, sogar gegen Filmende, als der Jack zurückgekommen ist, wo sie gesagt hat, du wirst nie zurückkommen. Das war schön, es war eine schöne Szene, als Seagal da Schlussszene nochmals aufgetaucht ist.
Ja.
Und also, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine romantische Szene, aber es war einfach schön.
Es ist einfach so, vor allem für Seagal-Verhältnisse, unerwartet halbwegs gelungen.
Ja, und dann kommt wieder hinzu, die Musik des Films, da hat bei den Szenen das doch ziemlich gut gepasst. Also, wir hatten da unter anderem Richie Sambora mindestens einen Song beigetragen. Seagal hat sicher was beigetragen. Ich muss auch sagen, den Soundtrack habe ich.
Ja, selbstredend.
Selbstredend. Nee, und ich finde es immer noch ein starker Soundtrack. Halt wirklich Country-Rock irgendwie. Ja, und ein paar Dinge kann man auch mal skippen, aber das passt schon alles ziemlich gut zusammen. Und ja, wenn ich all diese Faktoren sehe, Nebendarsteller, Landschaft, Musik, die Geschichte, der Spaß, den ich da raussehe, den die beim Drehen hatten, so kommt es mir jedenfalls rüber, habe ich auch Spaß dabei. Das ist für mich ein Film, da kann ich einfach, ich packe den rein und da bin ich einfach weg. Da bin ich in Kentucky und das ist gut.
Das ging fast, als ob du am Ende wärst. Ich bin auch nicht
Nein,
am Ende.
Nein, es ist so. ich muss diese Faktoren zu diesen Päckchen zusammenpacken, weißt du?
Okay. Ich wollte noch kurz zu Stephen Lang was sagen, und zwar, ich fand tatsächlich seine Rolle, die war ein bisschen leicht eine Spur drüber, aber irgendwie, also ich sag mal, ich bin ja so doof, ich bin tatsächlich ein bisschen auf den reingefallen. Er wurde ja so ein bisschen erstmal charmant präsentiert und da konntest du schon meinen, oh, ich glaube, da ist Dreck am Stecken. Und dann hat er sich auch gleich als sobald Segal aus der ersten Szene dann mit ihm gegangen ist, hat er sich gleich als deutlich feindseliger erwiesen, hat dann nochmal seine Schwester geschlagen. Aber zwischendurch ist er dann wieder aufgetaucht und hat dann mit Segal nochmal irgendwie versucht, irgendwie sich mit dem anzufreunden, sagte, hey, ich weiß, wo die Bösen sind, komm, ich kann dir folgen. Da hat er mich tatsächlich gehabt, dass ich dachte, okay, vielleicht ist er doch einer von den Guten. Aber als er dann, ich hab's
nicht verwechselt,
als er dann die Schwester geschlagen hat, war klar, okay, der ist doch ein Arsch. So. Und da hab ich, muss ich sagen, auch, das ist der Stephen Lang, der konnte das. Der hat irgendwie, zumindest für so ein schlichtes Gemüt wie bei mir, es geschafft, mich so ein bisschen an der Nase herumzuführen.
Ja, mich auch.
So, und aber
ja, komplett jetzt auch. Habe ich gedacht, ja, der ist zwar ein Arschloch, aber irgendwie
der hat es gut gemacht.
Das er hat es gut gemacht. Er sieht, er ist nur ein Arschloch zu einem gewissen Punkt, aber wenn es dann ums Eingemachte geht, ist er ein guter Mann. Da hat er mich damals als, wie alt war ich, 15-jähriger junger Mann auch gehabt.
Aber jetzt kommen wir mal an den Hauptkritikpunkt. Ich glaube, was beim Film hauptsächlich nicht so gut gelungen ist, es ist einerseits eben schon die inhaltliche Struktur. Ich finde den Film ein bisschen inhaltlich unglücklich strukturiert, weil er hat im Prinzip ganz am Anfang des Films, in den ersten 2 Minuten, ist eigentlich schon die Story klar und danach braucht der Film eigentlich recht lange, um irgendwie ans Ende zu kommen. Also er verschwendet letztlich doch recht viel Zeit mit diesem Nebenplot, der letztlich für die Haupthandlung eigentlich wenig Bewandtnis hat. Gut, die einzige Verknüpfung, die du hast, ist eben Stephen Lang, der Segal dann plötzlich, weil er sie durch die Schwester kennt, irgendwie in diese Höhle führt. Aber das hätte alles halt deutlich kürzer sein können. Mein Problem ist, du hast ja am Anfang schon ein bisschen leicht humorvoll umschrieben, die Szene mit, wo Jack Taggart hier seine Freundschaft bekundet. Also das ist natürlich, du hast da null Bezug zu dieser Figur und das ist eben schnell so reingeworfen worden in den Film, damit Segal gleich zu Beginn des Filmes tätig werden kann. Für ein gutes Drama, für einen guten Thriller wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, diesen vorherigen Charakter, den Frank, etwas auszubauen und vielleicht wirklich zu zeigen, wie er erst dort arbeitet und dort seine Untersuchung startet und dann umgebracht wird, sodass es vielleicht für dich mehr Bedeutung, mehr Gewicht hat, damit dann Segal eintrifft. Bist du noch da?
Dieses deutsche Internet, diese Angela Merkel, die sitzt mal wieder auf der Internetleitung. Mit beiden Arschbacken sitzt die Angela Merkel auf der Internetleitung. Ah, da ist er wieder!
Was war das Letzte, was du von mir gehört hast? Weil du warst bei mir komplett weg.
Du warst bei mir schon lange weg. Ich habe schon keine Ahnung mehr, was du gesagt hast.
Scheiße. Okay.
Wir waren bei
Ich wollte auf die inhaltliche Struktur des Films eingehen.
Da warst du, Inhaltsstruktur, ja.
Okay, und danach hast du nichts mehr mitbekommen?
Nö.
Noch einmal, die Struktur des Filmes. Ich finde sie insofern unglücklich gelöst, weil recht früh im Film quasi etwas etabliert wird, was eigentlich durchaus einige 4 Minuten mehr bedürft hätte. Also, dass es dieser erste Agent, dieser Frank, innerhalb der ersten paar Sekunden hier quasi etabliert und schon etabliert wird und dann gleich stirbt und dir noch kurz die Freundschaft mit Segal gezeigt wird, das hätte aus dramaturgischer Sicht hätte es durchaus Sinn gemacht und gut getan, wenn du das erst irgendwie 20 Minuten irgendwie ausgeführt hättest, wie er irgendwie dort seine Investigation, seine Untersuchungen führt und dann dann stirbt und dann hat es vielleicht durchaus sogar mehr Gewicht, wenn er dann stirbt. Und insofern hätte ich mir fast gewünscht, dass dieser Film den umgekehrten Weg von Executive Decision gegangen wäre, nämlich die ersten 20 Minuten hast du keinen Seagal und dann taucht er erst auf, nachdem die erste Figur gestorben ist. Das hätte ich vielleicht durchaus cool gefunden, dann hätte zumindest dieser Drama-Part mit dem Freund hätte besser funktioniert, dann hätte ich mir weniger von dieser Liebesgeschichte gewünscht, dann wäre der Film ein bisschen straffer erzählt worden. Also wenn sich der Film wirklich nur auf die Untersuchung fokussiert hätte, hätte ich das gut gefunden. Und am Ende, wie gesagt, am Ende ist vor allem das Problem die eigentliche Aussage des Filmes, weil eigentlich möchte ich ja sagen, dass ich vertrete ja die plumpe Ansicht, dass jeder Film, der sich ein bisschen um Umweltschutz schert, auch ein relevanter Film ist. Jetzt hast du es aber in diesem Film so, dass es zwar einerseits sich um Umweltschutz ein bisschen sorgt und bemüht, aber andererseits sich auch da ein bisschen verzettelt und die Aussage ein bisschen flöten geht oder man sie nicht wirklich ernst nehmen kann. Das ist zum einen, wenn du solche Szenen hast, wenn du diesen Jungen hast, Seagal verfolgt ihn da, weil er gerade irgendwie in den Fluss gepinkelt hat.
Das war eine gute Szene.
Ja, eine gute Szene. Und er wollte ja irgendwie nur den Jungen ausfragen. Am Ende wird ja wieder von irgendwelchen Schergen gestellt. Und die
verkauft aber hey, ganz natürlich ehrlich, warum will er eigentlich einen Jungen ausfragen? Weil er in den Bach pinkelt?
Ja, weil vielleicht weiß er was, oder?
Ja, aber kann er. Aber warum? Stell dir vor, du schiffst gerade irgendwo rein, ja. Du hast gerade deinen Penis in der Hand, bist am Pinkeln irgendwo in den Teich. Irgendein Typ sieht das und rennt dir nach.
Ja, was? Naja, wenn das Problem ist, dass das Wasser vergiftet ist und das egal, hat er gerade eine Giftprobe gemacht und stellt fest, da pinkelt gerade einer rein. Wer weiß, was der da gerade reinpinkelt, ne? Nee, jedenfalls, das ist ja nicht mein Punkt, das ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall, er wird ja wieder gestellt von diesen Lumpen und Seagal packt wieder seinen Supermove raus, dass er eben der Pistole ausweicht. Und am Ende, er hat alle verkloppt. Was macht er? Er händigt dem Jungen eine Pistole in die Hand und der Junge, breit grinsend, hält sie gerne in der Hand und zielt damit auf die Schergen. Und damit endet die Szene. Und ich meine, ein breit grinsender Junge mit einer Pistole in der Hand ist es für mich nicht das Sinnbild von Umweltschutz. So, das zum einen. Und zum anderen, der Film ist auch insofern ein bisschen inhaltlich unschön, weil er quasi am Ende, der Film mündet ja da hinein, dass die Figur von Christofferson, der Bösewicht, dass er quasi vors Gericht gezerrt wird und dann tatsächlich freigesprochen wird. Und ab da wird dann eben der Film noch eben schnell zu so einem verfällt der Film mal wieder in den Vigilantismus und lässt Seagal auf eigene Faust irgendwie das Ganze nochmal schnell beenden, wo er dann wirklich noch eben schnell den korrupten Kollegen quasi stellt, ihn verhaften lässt und dann eben noch schnell im Casino auftaucht, um Chris Christofferson platt zu machen. Und das ist für mich so eine Aussage, das ist für mich so eine typisch neoliberale Erzählung. Du hast der Staat und die Justiz versagen, am Ende muss es doch irgendwie so eine private Ein-Mann-Armee, wie ist egal, irgendwie dann richten und das Ganze zum Guten wenden.
Ja klar, ich meine, aber das ist Actionfilm, das ist doch genau, ja, deswegen
wir eben, das ist mein Problem, wenn ein Film versucht, irgendwie mehr zu sein als ein Actionfilm, es ist ja ein Umweltschutzfilm.
Jetzt müssen wir aufpassen. Das Problem ist, dieses Label des Ökofilms, das hat sich der Film nicht selbst gegeben. Die haben doch nie gesagt, wir machen hier einen Ökofilm. Das steht auf dem deutschen Cover drauf.
Das Label ist wurscht. Ich meine, natürlich steht auch bei Wikipedia, es ist ein Actionfilm oder einfach nur. Aber das Problem ist, der Film versucht, eine Aussage zu tätigen, wie es schon Seagal im ersten Film getan hat. Und wenn ein Film sich irgendwie als besonders relevant positioniert, aber dann es nicht schafft, seine Message nach außen zu bringen, indem er eben doch in diesen platten Vigilantismus verfällt und sagt, ja, am Ende richtet es dann schon so eine Privatarmee, die macht es dann schon. Also ich sage, ein Film, der was aussagen möchte, endet immer damit, dass er dich am Ende auffühlt, indem er dich in einem schlechten Gefühl zurücklässt. Und in dem Fall wird ja alles wieder gut. Das Seagal taucht auf, haut die Schergen zu Klump und dann passt das Ganze. Und mein Problem ist, ich habe kein Problem mit einem dummen Film. Mein Problem ist, wenn ein Film mehr versucht zu sein, wenn er versucht, clever zu sein, aber daran scheitert, dann hat es für mich mehr Gewicht. Und der Film, natürlich ist ein Actionfilm, aber er hat sich nur mal eben eines bestimmten Themas angenommen, das Relevanz hat. Und bei dem Film versucht er ja, ein bisschen was drüber zu bringen, aber das klappt halt nicht. Und das ist dann für mich dann umso ein bisschen ärgerlicher.
Also ich muss jetzt schon sagen, ich finde die, weißt du, ich sehe schon die Öko-Aspekte auch im Patrioten natürlich. Die sind ja da. Aber die waren ja niemals so krass wie in Auf brennendem Eis, wo sie gar am Schluss seine tausendminütige Ansprache gehalten hat über Umweltschutz. Das war schon ein richtiger Öko-Anschlag.
Propaganda.
Aber es ist eine gute Propaganda. Also könnte ich damit umgehen. Ich will zwar nicht die ungeschnittene Version sehen, aber Fire Down Below und auch The Patriot sind das wirklich Umweltschutzfilme? Ich habe das einfach so, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass der Film versucht, irgendwie klug zu sein. Der will einfach nur unterhalten. Das macht er auf eine sehr anständige Art und Weise.
Nee, das sehe ich eben nicht. Ich sehe eben schon, dass der Film sich mehr auf die Agenda schreibt und das eben nicht ganz gerecht wird. Das sehe ich.
Sehe ich in keiner Art und Weise, ganz ehrlich. Nix. Ich sehe einfach nur, du hast versucht, was für böse, wer das Drehbuch geschrieben hat, hat sich gedacht, okay, ich brauche was in Kentucky spielt. Was könnte man da machen? Nur, wir könnten die Natur in Gefahr bringen und die Menschen da. Wie machen wir das? Feuer? Na, UFOs? Nein, wir wollen Bruce Willis haben. Ja, wir könnten da was mit Umwelt machen, eine Umweltkatastrophe. Polizist muss da hingehen. Ich glaube, das ist, du packst in so einen kleinen Segalfilm ein bisschen zu viel rein, ganz ehrlich. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt mit einem schlechten Gewissen, sitze jetzt in meinem Auto, nachdem ich Fire Down Below gesehen habe. Und von nee, Benzin. Eben. Also gar nicht. Ich sage diese Message. Was ist genau, ganz ehrlich, man soll nicht Atommüll unter die Erde packen. Das ist die Message, die kam ja sowas von klar rüber. Aber wo ist sonst noch der Umweltaspekt, bitte?
Das ist der Umweltaspekt.
Ja, das ist der einzige Umweltaspekt. Das ist doch alles. Das interessiert mich. Da habe ich als normaler Zuschauer, ich habe mit Atommüll nichts zu tun. Und ich schwöre, wenn ich Atommüll produzieren würde, ich würde ihn recyceln. Ich schwöre es. Ich würde zum PET Container gehen und da den Atommüll reinpacken. Ich schwöre. Aber ich habe doch keinen Bezug zu Atommüll. Wenn es aber gewesen wäre, hey, Benzin, wir müssen aufpassen mit Benzin, mit vielleicht Akkus in iPhones, irgendwas in dieser Art. Wir in diesem Berg werden die Lithium-Akkus, die werden da gewonnen im Kentucky-Berg und da müssen wir ja und der Berg stirbt und Baba. Hey, da hätte ich was anderes gehabt. Aber Atommüll, also ganz ehrlich, ich sag nur dreieugiger Fisch, Simpsons. Ich habe mit Atommüll nichts zu tun und Blinky hat mich mehr bewegt als Fire Down Below. Blinky ist der Fisch in den Simpsons.
Ja, das glaube ich ja. Das ist ja mein Punkt, dass das
der Film. Aber das werfe ich dem Film doch nicht vor.
Die Agenda schreibt.
Das kannst du dir vorwerfen. Das ist ein Actionfilm.
Weil das war ja generell so ein Thema in den 90ern, diese Umweltschutzsache. Du hattest in den 90ern auch deswegen so Zeichentrickfilme wie Captain Planet. Das war
natürlich
richtig hoch im Kurs.
Natürlich.
Am Ende war immer eine Ansprache dabei. Also in dem Fahrwasser ist eben auch ein Fire Down Below entstanden. Aber es ist halt eben Schäbig, auch wenn er nichts mehr sein wollte. Er nimmt sich ein ernstes Thema an, das Relevanz hat, aber macht da nichts draus oder will nichts draus machen, dann hätte er sich auch ein anderes Thema nehmen können. Also insofern ist es auch scheiße, wenn man sagt, man nimmt ein Thema, das beliebt ist, aber wir wollen es gar nicht wirklich ernsthaft behandeln. Das ist dann auch wieder ein bisschen eine schäbige Einstellung, dann meine
ich. Nein,
dann
hätte man auch einfach
irgendwas in der Wüste nehmen können.
Heute streiten wir richtig. Wenn wir uns ein paar Wochen nicht wirklich gesehen haben, dann geht's richtig ab hier. Ganz ehrlich, welcher Actionfilm nimmt nicht ein ernstes Thema und macht dann nichts draus? Nehmen wir mal Vergewaltigung in jedem Actionfilm. Nehmen wir Ein Mann sieht Rot 2, Death Wish 2, brutalste Vergewaltigungen ever. Nehmen wir den Kickboxer. Vergewaltigung von einer jungen Frau wird abgetan mit dem Vater. Kommt schon gut. Alles gut. Willst du mich verarschen? Die nehmen ja auch ernste Thematiken raus.
Moment, ich
jeder rede Film
von
macht doch das.
Nein, Moment, ich rede von einem Hauptthema. Ich rede von dem, was die Story, die komplette Basis des Filmes ist. Also insofern bin ich auch sehr kritisch gegenüber einem Rambo 2 oder 3. Das sind keine unproblematischen Filme für mich. Deswegen feiere ich die auch nicht so, oh, toll, geile Action. So ist es bei mir. Aber gut, da machen wir jetzt ein Fass auf, dass jetzt einer eigenen Podcast-Episode würdig wäre. Deswegen wollen wir mal zu einem Fazit kommen.
Ja, gerne.
Oder hast du noch etwas, was wir noch ganz...
Ich habe noch ein paar spannende Fakten. Also wenn die Leute denken, der Sergej und ich, wir streiten gerade, das ist kein Streit, wir haben nur eine heftige Debatte über Ansichten von Actionfilmen. Das müsste man wirklich mal vertiefen. Würden wir sogar vertiefen, wenn der Sergej jetzt nicht wieder das Internet kaputt gemacht hätte. Da ist er wieder, der Sergei. Da hat mir wieder das Internet kaputt gemacht und ist das wieder repariert.
Ja, der Giftmüll, der hier abgelagert wird, der hat mir der sorgt für diese Verbindung.
Ich habe noch so, ich hab paar Fakten habe ich für dich, Sergei. Und zwar die Polizeiautos, die im Film gezeigt wurden, die hat die Produktion nach Filmende der Jackson Polizeistation geschenkt. Ist das nicht nett?
Ach so, das ist, da hat der Film zumindest ein bisschen was fürs Klima getan, indem er tatsächlich Gebrauchtwagen weitergegeben hat.
Ja.
Statt dass neue Autos gekauft wurden. Das ist doch schön.
Was ich auch großartig finde, es scheint ein alternatives Ende zu geben, bei dem Sarah ihren Bruder erschießt.
Das hätte ich doch gern gesehen.
Hätte ich gerne gesehen. Wäre nämlich ein geiles Ende gewesen, damit sie als starke Figur ihren Story-Arc auch gehabt hätte. Denn ich fand sie war eine interessante Figur, nämlich. Sarah war nicht die typische Dame in dem Film, die da hätte quasi eine Art Resurrection stattfinden müssen für sie. Quasi eine. Weißt du, was ich meine? Wäre spannender Punkt. Und ja, das war es eigentlich schon.
Kommen wir dann mal zum Fazit. Also wie gesagt, auf der Haben-Seite, mir hat Seagal an sich in seiner Rolle gefallen. Er hat irgendwie seine Badassery, die hat er ganz sehr schön in dem Film vorführen können. Mir haben die Konfrontation gefallen. Und die Atmosphäre, die gebe ich auch. Gute Nebendarsteller und eine gut authentisch aufgebaute kleine Kommune, wo ich durchaus verstehen kann, wenn man sich in dieser dann wohlfühlt. Auf der Negativseite, ich bleib dabei, für einen Actionfilm hatte für mich einfach, sind die Action-Szenen nicht gut genug inszeniert, mit Ausnahme von vielleicht diese Reminiszenz an Steven Spielbergs Duell. Da gab es ja diese Verfolgungsjagd, die war einigermaßen gut und der Laster dann runterfällt, das sah auch schön ordentlich aus. Aber auch das wieder, dem ging eine selten dämliche Szene voran. Ich meine, ist egal, wie rettet er sich da raus? Er stellt sich vors Auto und er geht extra davor hin und erwartet davon, dass der LKW-Fahrer ihn überfährt und im letzten Moment weicht er aus. Da fragst du dich, was ist das eigentlich haarsträubender? Der Gedanke, dass Seagal glaubt, dass das funktioniert oder dass der Lastwagenfahrer tatsächlich so dämlich war und wirklich einfach gegen die Klippe gefahren ist. So, und du denkst, was für eine selten dämliche Szene, aber gut, am Ende ein runterfallender Lastwagen sieht immer gut aus.
Machst nie was falsch in einem Actionfilm mit einem runterfallenden Lastwagen, der noch explodiert.
Ja, aber das, ganz ehrlich, das ist schon wirklich auf Slapstick Warner Brothers Niveau. Also ich habe mir irgendwie, das ist egal, ist für mich da der Roadrunner und der LKW-Fahrer ist für mich der Coyote. Und ja, so stimmt. Ungefähr war das.
Er stand auf dem Lastwagen noch Acme?
Ja, hätte stehen müssen. Von Warner Brothers gemietet, der Wagen. Also, ja, wie gesagt, und die Scharmützel, die paar Ballereien und Co., das ist halt alles maximal durchschnittlich, aber teilweise eher schlampig. Und wie gesagt, inhaltlich finde ich den Film jetzt nicht perfekt ausgelodert. Also der hat hier und da Längen und hätte eigentlich besser gestrafft werden können, besser geschnitten werden können. Und ja, die Political Message kann man sich drüber streiten. Ich fand, er hätte sich vielleicht ein besseres Thema nehmen können. Und also zumindest lasse ich sie ihm an, weil Seagal hat das was, hat das auf seiner Agenda. Er hat es mit dem vorherigen Film gemacht, deswegen liegt es bei dem Film sehr nahe. Und da ist es jetzt irgendwie ein bisschen plump missglückt. Von daher von mir aus einen wohlwollenden Daumen zur Seite.
Fire Down Below ist für mich, und das ist auch wieder was, ich habe erst gerade vor kurzem bemerkt, wie ich den Film eigentlich mag. Ich mochte ihn immer irgendwie, aber ich habe gerade in letzter Zeit ein paar der alten Seagals mal wieder aufgefrischt und habe gemerkt, dass gewisse Filme, zum Beispiel Glimmerman, in meiner Gunst eher gefallen sind, aber in Fire Down Below gewachsen ist. Und wenn ich die beiden Filme vergleichen muss, ist das der bessere Film. Ich habe eben Wrap-Up, ich fand die Atmosphäre super gelungen, die Nebendarsteller sind Gold wert. Die musikalische Untermalung ist super, finde ich zumindest. Ich würde da nicht einen Razzie Award geben. Der diabolische Stephen Lang und Christofferson, die machen halt viel her, auch wenn aus den Rollen, da hätte man schon noch viel mehr machen können und vielleicht sogar müssen, um dem Film wirklich das Prädikat wertvoller Thriller zu geben. Aber da fehlt es dann bei Seagal-Filmen dann doch irgendwie, dass diesen Punkt hat er leider nie geschafft, dass er wirklich einen richtig relevanten Thriller gemacht hat. Er ist ein Actionmann, das hat er bewiesen. Er war in diesem Film ja vielleicht so locker wie noch nie. Das war vielleicht der fast schon witzigste Film von ihm. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das meiste
Was ist mit Exit Wounds? Da war, glaube ich, nochmal, die Humorschiene wurde nochmal deutlicher bedient.
Ja, Exit Wounds war halt, ich habe den auch erst gerade vor kurzem nochmals gesehen und ich muss sagen, ist auch in meiner Gunst etwas gesunken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aus anderen Gründen, aber weil es egal immer so wirkt, als ist er nicht souverän genug, um das zu überleben, was er gerade durchmacht. Er hat so viele Szenen nur durch Glück überleben können in Exit Wounds. Das hat mir nicht gepasst. Ja. Wenn die Hauptfigur permanent nur Glück hat und so durch den Film überlebt, dann scheißt's mich an.
Ach so. Ja, bei mir ist es ähnlich bei Fire Down Below, wenn er ständig mit demselben Move die Pistole mal eben schnell wegwischen. Das sehe ich ähnlich. Das ist für mich ähnlich wie mit Glück haben. Kann sich halt ständig rauswinden mit demselben Ding. Aber gut, das ist halt so.
Es hat funktioniert.
Hat funktioniert.
Seagal ist in Fire Down Below dieser Übermann, der Jack Bauer in 24 ist. Fast unzerstörbar. Ich glaube, er hat keinen einzigen Kratzer. Doch, am Schluss vielleicht. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Kein Kratzer, nix. Er wandert lockerflogig da durch. Aber weil er so sympathisch rüberkommt, und das ist ja fast unglaublich, dass man das sagen kann, ein Seagal im Seagal-Film sympathisch, Seagal sympathisch generell, das gibt's ja gar nicht. Hier hat's einfach funktioniert. Auch in Dialogen mit Kindern hat's nie wirklich awkward gewirkt. Auch wenn der Perle gesagt hat, du, was ist dein Name? Mein Name ist Sarah. Das ist ein netter Name. Und wie heißt du? Ich heiße Jasmin. Das ist auch ein netter Name. Eigentlich haben da alle, die er kennenlernt, einen netten Namen, wenn es nach ihm geht.
Ich würde jetzt zustimmen. Ich glaube, das ist es, was mich subtil bei dem Film positiv gestimmt hat, obwohl er rein handwerklich, also für mich, nicht gelungen ist. Aber ja, genau diese Sachen. Seagal ist unerwartet, ungewohnt, sympathisch und kann gut mit anderen Darstellern.
Wir haben eins vergessen, dieser Pfarrer, der ihn beim Flugzeug abholt, der Bob Goodall. Auch ja. Die Mischung mit ihm, ich habe schon gedacht, die beiden gehen ein bisschen als Duo durch den Film durch, ist leider nicht passiert, aber auch da hat diese Stimmung mich gleich gepackt, dieser kleine Country-Pfarrer und Seagal fragt, sie spielen sicher auch Gitarre, oder? Ja, klar. Also das hat einfach, also das ist einfach für mich vielleicht der rundeste Seagal-Film. Halt actiontechnisch nicht das große Highlight. Das weiß man, es sind die harmlosesten Action-Szenen, also von den ersten 10 Seagal-Filmen, da wird nicht groß Knochen gebrochen, da schaut kein Knochen aus dem Bein raus, da werden Menschen erschossen, er schlägt ein paar zusammen, aber es macht immer Spaß, es ist nie das Gefühl, es ist schrecklich, ich finde es ein richtig guter Film.
Es ist wohlwollendes Mittelmaß. Sage ich mal so. Und
das ist übrigens mein Fazit. Das ist nicht wohlwollendes Mittelmaß. Für mich ist das oberes Mittelmaß.
Oberes Mittelmaß, okay. Naja.
Nee, ich sage jetzt noch was anderes. Ich gebe dem Film den Daumen nach oben.
Gut, dann.
Ich sage noch was anderes. Ich gebe ihm den öligen Bizeps. Denn ich würde diesen Film jederzeit mitnehmen auf die einsame Insel aus dem Grund, wenn ich den schaue, er versetzt mich in eine gute Stimmung. Dieser Film tut mir gut. Ich schaue ihn gern an. Und das ist für mich, ganz ehrlich, auch für mich war das eine Überraschung, das zu sagen. Aber doch, ich will auf diesen Film in meinem Leben nicht verzichten.
Was? Also zumindest, weil du vorhin den Glimmerman erwähnt hast, sage ich auch, ja, also der gefällt mir auch besser als der Glimmerman, weil der Glimmerman versucht irgendwie so ein bisschen Sieben zu sein, aber scheitert daran völlig. Und auch da, da hat jetzt wieder ein Co-Star und da funktioniert irgendwie die Chemie mit dem Ivory.
Keenan Ivory Wayans.
Ja, genau, den funktioniert da gar nicht. Und die Klamotten, die er da trägt, sind ja noch schlimmer. Darüber müssen wir auch mal kurz sprechen. Was sind das eigentlich für Klamotten, die Seagal generell seinen Film trägt? Weil ich meine, er ist eine Ausnahmeerscheinung und er hat eine riesengroße Statur, für die kein Schneider gewappnet ist. Aber was ist das für eine Mischung aus irgendwie indianischen Schamanismus und Gothic, so irgendwie.
Ja, gut, du kannst ja auf dem Land, kannst du das tragen, ein paar Lederjacken dabei, oder so diese Winnetou-Lederjacken irgendwie, das geht ja irgendwie noch. Ja, ist schon ein spezieller Stil, oder?
Ich sag mal so, wenn man so eine selbstbewusste Ausnahmeerscheinung wie Seagal ist, dann kann man tragen, was man will. Also damit zeigt man einfach nur, dass man irgendwie in seiner eigenen Welt ist. Ähnlich ist es für mich wie Van Damme, wenn der Kickboxer in diese Bar kommt mit diesem Muscle-Shirt, das einfach nur auf zwei kleinen Fäden auf seinen Schultern lastet. Das kann auch niemand anders tragen, wie jemand, der sich einfach und seine Muskeln geil findet.
Ja, man muss sich schon ziemlich geil finden, um gewisse Dinge zu tragen. Deswegen,
ja.
Wir hatten einen in der Nachbarschaft, als diese Matrix-Welle da war, vor bald 20 Jahren, der hat sich den Matrix-Mantel geholt.
Ja, natürlich,
und mit Sonnenbrille. Und er hat auch die Sonnenbrille gehabt und war ein ganz kleines,
dünnes... Und er ist so in die Schule gegangen, lass mich raten.
Du, das war ein ganz kleines, dünnes Männchen, der wohl völlig introvertiert und so ein verschupftes Wesen war. Aber hey, der hat einen Matrix-Mantel und Sonnenbrille im Tram. Ja, da...
Das ist das Problem, es sind meist nur die Filmfiguren, die sowas tragen können, was cool aussieht. Aber sobald man dem nacheifert, wird es schwierig.
Sobald keine coole Musik, die dein Gehen unterlegt, dann ist schon fertig.
Ich habe mich mal versucht zu kleiden wie eine 80er-Jahre Comicfigur und das sah eigentlich nur Panne aus, aber war mir wurscht.
Welche war's?
Egal.
Okay, spannend. Wir werden das offline noch diskutieren.
Gut, damit haben wir alles zu dem Film hoffentlich gesagt. Damit kann die Nachwelt endlich mal sich wieder vielleicht eventuell ein neues Bild machen von dem Film. Jetzt werden wir nur noch unser Filmquiz auflösen.
Kannst du es nochmals wiederholen? Nicht, dass ich dann mehr Ahnung hätte, aber für die Zuhörer vielleicht.
Nein, also ich bin mir sicher, dass du den Film gesehen hast. Wir reden von zwei Filmfiguren. Sie heißen Don Bastiano Joao Corimba de la Coronia y Acevedo und der Cousin Antonio Corimba de la Coronia y Acevedo. Eine der bekanntesten beiden Darsteller, die es, glaube ich, in der Film-Nerd-Welt so gibt.
Aber das sind Darsteller, die haben da mitgemacht.
Ja, das... Also die Namen, die ich vorgelesen habe, sind Rollenfiguren in dem Film, aber sie wurden verkörpert von bekannten Schauspielern.
Das waren Rollenfiguren in dem Film.
Und jetzt pass auf, die beiden Schauspieler haben sogar in dem Film jeweils, jeder für sich, eine Doppelrolle. Die beiden Namen, die ich dir genannt habe, sind nur die einen der beiden. Die anderen Figuren, die von denselben Schauspielern gespielt werden, heißen Elliot Vance und Greg Wanda. Und sie sind alle in Brasilien. Und die beiden ersten mit den langen Namen sind Millionäre, die ihr Leben quasi austauschen wollen durch die beiden anderen, die ihnen zu verwechseln ähnlich sehen.
Oh,
damit sie nicht Zielscheibe von Anschlägen werden.
Ah, es ist vier Fäuste in Rio.
Vier Fäuste gegen Rio.
Gegen Rio, ach ja. Ach ja.
Der so. Meiner Meinung nach mit Abstand beste Bud Spencer Terence Hill Film.
Nein.
Kontroverse Aussage.
Ich mochte den nie.
Ach so, ja. Verstehe ich echt auch nicht.
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum, ich mochte den nie. Ich habe den nie zu Ende gesehen.
Du hast nicht mal zu Ende gesehen?
Nee, ich mochte den einfach nicht irgendwie.
Du bist mir ein Spencer Hill-Fan. Na gut, aber... Ich meine, wenn das jetzt irgendwie 10, 15 Jahre her ist, vielleicht wäre es mal eine Gelegenheit, das wieder nachzuholen. Aber ich mochte gerade...
Ich habe den Film, falls wir mal eine Spencer Hill komplett Besprechung machen, dann werde ich ihn natürlich komplett ansehen.
Also ich muss sagen, von allen Spencer Hill Filmen habe ich den mit Abstand am meisten gesehen. Also jeden anderen habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Zwei aus der Randenband habe ich, glaube ich, zwei, dreimal gesehen. Aber Vier Fäuste gegen Rio, der war irgendwie so ein Wochenendprogramm, wenn ich beim Kumpel war, wir vorgeglüht haben, lief immer irgendwie Vier Fäuste gegen Rio. Wenn wir uns sonst nicht auf den Film einigen konnten, lief immer der.
Bei uns war es, bei mir war es zwei aus der Rand und Band, schon tausendmal gesehen. Zwei sind nicht zu bremsen, den finde ich immer noch super. Dann natürlich die rechte und linke Hand des Teufels. Diese drei sind für mich die ganz, ganz großen.
Ja. Aber ganz seltsam, dass den du da nicht mochtest. Ich meine, der schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe und er gilt zumindest als der letzte Gute von den beiden. Danach kam erst der Abwärtstrend mit Miami Cops, glaube ich.
Oh, Miami Cops habe ich gerade letztes Jahr gesehen und ich wusste von dem nichts mehr und scheiße war ich enttäuscht. Und auch die Qualität der DVD war so schlecht, die haben einfach da die VHS-Version auf DVD gepackt. Das war ganz, ganz mies.
Ja, ja. Ja, aber ich finde, der Film ist ein Paradebeispiel für geile Trash-Synchro. Also ich finde den Film von den Sprüchen, die in der deutschen Synchro stattfinden, noch viel, viel geiler als in anderen Filmen. Also ich kann das wirklich alles auswendig. Hier hat ja Bud Spencer ausnahmsweise nicht denselben Synchronsprecher wie
das
sonst.
Das könnte aber ein Punkt sein, warum ich den nicht mochte.
Ja, er hat ja den John Wayne-Sprecher, Arnold Marquis. Und aber ich finde, das hat sehr gut gepasst. Ich finde, und ich liebe diese Sprüche, die was kommst
du
da
eben? Hast du den zuerst gesehen?
Er ist tatsächlich, glaube ich, mein allererster Spencer-Film.
Ja, dann verstehe ich. Ich glaube auch, das sind die Dinge, die dich sozialisieren. Das nimmt man einfach fürs Leben lang mit.
Mir wäre es ja interessant, wir müssen da mal unseren Kollegen, den Tom, herausfordern. Der hat ja noch gar keinen Film davon gesehen. Und dann würde ich mal sagen, du wählst einen Film aus, den du als den besten achtest, und ich gebe ihm 4 Fäuste gegen Rio. Und dann schauen wir einfach mal, wie jemand, der damit überhaupt keinen Bezug hat, was ihm dann besser gefällt.
Ja, können wir gerne machen. Das wäre spannend.
Das wäre doch mal eine Challenge.
Das wäre eine Challenge für den Tom. Das können wir machen, ja.
Okay, wir fordern ihn gleich raus.
Ja, machen wir.
Okay, aber damit ist jetzt, glaube ich, hoffentlich alles gesagt. Du darfst noch mal kurz werben.
Ich werbe ganz sicher nicht für das deutsche Internet heute, denn wir hatten brutal Mühe, eine stabile Verbindung zueinander aufzubauen. Und wir enden jetzt mit einem WhatsApp-Anruf. Großartig, oder? Aber ich werbe sehr, sehr gerne für uns. Ich werbe gerne für uns, für den Fratzengeballer Podcast, den Podcast von actionfreunde.de, der Schwestern-Podcast von Bullet und Fist, notabene. Und wenn ihr mehr über Filme wissen wollt, über Actionfilme, besucht actionfreunde.de. Wenn ihr gerne euch mit anderen Psychos wie den Sergei und mich mit Filmen austauschen wollt, geht ins Liquid Love Filmforum. Da findet ihr genauso durchgeknallte Typen wie wir und vielleicht sogar noch schlimmer. Und da findet ihr Reviews zu jedem relevanten Actionfilm dieses Planeten. Sei es Jetzt stirb langsam, sei es Fight Down Below, sei es jede Grütze, die Jackie Chan sonst noch irgendwann gemacht hat. Damit ich auch heute noch Jackie Chan erwähne.
Sei es Driven to Kill, wir finden jeden Rotz dort.
Wir finden jeden Rotz dort, auch Driven to Kill. Und bitte bewertet uns auf allen verfügbaren Podcatchern. Ich habe gehört, auf Spotify kann man bald auch bewerten. Super. Das fehlt nämlich
noch.
Man munkelt. So. Ich habe sogar schon Screenshots gesehen. Jedenfalls bewertet uns, folgt uns, empfiehlt uns, teilt uns auf den sozialen Kanälen, sprich, ja, Folge laufen lassen, teilen, Instagram, Twitter, und dann sind wir super, super glücklich und ja, bleibt uns treu.
Ja, dann sei nur noch gesagt, ich war der Sergei, du bleibst der Dominik.
Absolut.
Und ich gehe jetzt in den Fluss pinkeln. So.
Sehr schön.
So. Und was machst du noch Umweltsündhaftes? Du gehst jetzt erstmal einen Burger essen und schmeißt die Verpackung auf den Boden oder so.
Also aber ohne Scheiß, wir werden gleich einen Burger essen gehen. Es gibt in einem Nachbarort ein neues Diner. Jetzt nehme ich ein paar Freunde mit, gehen da denen das mal austesten und essen heute Abend einen Burger.
Wunderbar. Gut, und bis zum nächsten Mal, wenn wir sprechen, ist hoffentlich die Bundestagswahl zum Guten hier in Deutschland gewählt worden. Und dann haben wir vielleicht eine Partei, die die Digitalisierung vorantreibt und wir besseres Internet hier in Deutschland haben.
Das wäre uns zu wünschen.
So, die politische Message muss noch raus und damit sage ich jetzt Tschüss aus.
Tschüss. Servus.